Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und einem Sachbuch, das die Flüchtlingspolitik und Migration in einen neuen Blick nimmt. Hinter Mauern heißt der Band. Und darin reflektieren die beiden Autoren Frank Wolf und Volker Heinz den Widerspruch zwischen geschlossenen Grenzen und einer offenen Gesellschaft. Die Kontroverse bestimmt zurzeit die aktuelle Politik. Und wir hören uns jetzt diese Argumente an von Frank Wolf und Volker Heinz. Sie sind unsere ersten Gäste. Erinnern Sie sich noch an das schreckliche Bild von einem kleinen syrischen Jungen, der tot am Strand der türkischen Mittelmeerküste lag? Alan Kurdi hieß er, 3 Jahre alt, ertrunken auf der Flucht. Das Foto ging 2015 um die Welt und damit eröffnen der Politologe Volker Heinz und der Historiker Frank Wolf ihr gemeinsames Buch Hinter Mauern. Geschlossene Grenzen als Gefahr für die offene Gesellschaft. Beide Autoren forschen schon länger zu diesem Thema der Flüchtlingspolitik, haben viel diskutierte Bücher publiziert. Der Komplex steht auch im Zusammenhang mit unserer diesjährigen Denkfabrik im Deutschlandfunk Kultur über die wehrhafte Demokratie. Und auch darüber diskutieren wir jetzt mit beiden Autoren. Wir sind miteinander verbunden über Leitung und Studio. Guten Morgen, Herr Heinz.
Guten Morgen, ich grüße Sie.
Und guten Morgen, Herr Wolf.
Guten Morgen.
Dieses Bild des toten kleinen Jungen, das trifft jeden Menschen, der kein Herz aus Stein hat, ins Mark. Es ist schwer zu ertragen, aber genau das müssen wir nach den Aussagen des damaligen Außenministers Heiko Maas oder des sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer. Wir als Gesellschaft müssen solche Bilder aushalten. Jetzt einmal jenseits davon, dass es nach gefühllosem Pragmatismus klingt, was die beiden sagen. Herr Heinz, was ist für Sie grundsätzlich falsch an diesem Satz? Wir müssen diese Bilder aushalten.
Nun, wir müssen gar nicht. Also ich finde das unerträglich, diese Bilder. Und auch noch viel mehr die Dinge, für die es keine Bilder gibt. Es gibt seit 2014 52.000 tote Migranten an den Grenzen Europas und der Vereinigten Staaten und zahllose Berichte, Augenzeugenberichte über das, was zum Beispiel in Bulgarien, Kroatien geschieht mit migrationswilligen Personen, bis hin zu Folter, den Leuten werden die Zigaretten auf dem Körper ausgedrückt und Hundebisse und all diese Dinge. Ich finde nicht, dass wir uns daran gewöhnen sollten. Aber interessant an diesen Aussagen ist natürlich der Aufruf an unsere Gesellschaft, also an die demokratische Zivilgesellschaft Deutschlands, dass man sich bitte damit abfinden möge. Und ich denke, wir beide sehen da ein ganz großes Fragezeichen und gleichzeitig das Thema unseres Buches, was hinter den Mauern nämlich passiert.
Sie entwickeln in Ihrem Buch eine gänzlich andere Perspektive. Ja, Herr Wolf, Ihnen geht es nicht um den permanent diskutierten Wandel durch Migration für unsere Gesellschaften, sondern um den Wandel durch Abwehr von Migration. Und Sie bauen Ihre These hier auf einer berühmten historischen Utopie auf, der gleichnamigen von Thomas Morus, nämlich in seinem Roman Utopia von 1516. Was hat denn diese alte Gesellschaftsvision uns hier zu sagen?
Also sie ist für uns aus einer gewissen Perspektive auch eine Warnung oder ein Aufhänger, um zu zeigen, diese Idee, dass man eine Gesellschaft, eine freie Gesellschaft hinter Mauern aufbauen könne, sehr alt ist. Aber das heißt nicht, dass sie richtig ist. Also bei Morus, da ist eben auch der erste Akt sozusagen, den der Staatsherr gibt, um seine Utopie aufzubauen, dass man einen Graben gräbt und sich gewissermaßen mit einer Mauer aus Wasser einhüllt, um sich von Fremden zu schützen. Und da drin dann frei eine Gesellschaft entfaltet zu können. Und wir in unserem Buch blicken jetzt darauf, erstens, dass diese Idee, wir müssen nach außen hart sein, damit wir innen demokratisch sein können, heute noch existiert oder wieder sehr, sehr stark geworden ist, insbesondere in den letzten Jahren immer stärker wird. Und dieses Aushalten müssen, was Sie beschrieben haben am Anfang, gehört dazu. Und zweitens, dass das ein Fehler ist. Also dass diese Wahrnehmung, eine Demokratie könne sich durch undemokratische Grenzen schützen, deswegen fehlerhaft ist, weil die Grenzen einfach Teil unserer Gesellschaft sind und wir sie als solche verstehen müssen, dass also an diesen Stellen unsere Demokratie gerade an solchen Stellen, wie auch in anderen Stellen im Justizsystem, geschützt werden muss.
Aber was erzeugen denn die Mauern, die geschlossenen Grenzen, wenn wir uns dahinter verschanzen als Gesellschaft, Herr Heinz?
Gut, erstmal muss, damit diese Mauern funktionieren, diese Befestigung, die Gewalt, die nach außen wirkt, damit diese Dinge funktionieren, muss die Gesellschaft umgestaltet werden. Also es müssen Bedrohungsgefühle systematisch erzeugt werden. Es muss, was uns ganz wichtig ist, der Grenzschutz, die verschiedenen Polizeien und Frontex und so weiter, die Europäische Grenzschutzagentur müssen enorm erweitert werden. Milliardenschwere Investitionen in diese Apparate müssen reingehen. Es muss eine, wir beobachten eine Erosion von Rechtsstaatlichkeit, besonders in den Grenzgebieten. Also wenn Sie sich Polen anschauen, wo inzwischen Ärzte ohne Grenzen in dem Grenzgebiet zu Belarus nicht mehr operieren darf und Journalisten ausgewiesen werden, ähnliche Phänomene in Bulgarien, von Ungarn ganz zu schweigen. Das heißt, dieses Gift wirkt in die Gesellschaften hinein. Betroffen sind eben nicht nur Leute, die nach Europa hinein wollen, sondern auch alle möglichen anderen Instanzen unserer eigenen Gesellschaften. Das ist das Kernargument.
Ich meine, der giftig schillernde Begriff dafür ist die Festung Europa. Ja, also sprich die Europäische Union. Und Sie verschärfen Ihre Kritik, wenn Sie schreiben, dass die Grenzregime der Gegenwart ja ohne den Begriff des Rassismus auch nicht zu verstehen sind. Herr Wolf, was genau meinen Sie damit?
Also zum einen, ganz kurz, genau, Festung Europa ist natürlich ein wichtiger Begriff, den wir im Buch aber auch kritisieren und problematisch darstellen, weil er diese Suggestion der Abschottung auf mehreren Ebenen unseres Erachtens problematisch fehlerhaft darstellt. Wir sollten uns wirklich davon befreien. Und auch auf den Grund der Geschichte dieses Begriffs. Da gehen wir im Buch ein. Die geht eigentlich letztlich zurück in den Nationalsozialismus. Aber wichtig für uns aus dieser Stelle ist gerade tatsächlich solche längeren Linien und auch in Europa die Formierung des Gedankens, dass oder die Formierung dieser Wahrnehmung, was eigentlich Europa ist, ganz stark angebunden ist an den Entstehungsprozess der europäischen sich einigenden Staaten, die jetzt die Europäische Union sind, die vergisst in dieser Geschichte, die für uns sehr wichtig ist, einerseits der offenen Grenzen, des Aufeinanderzugehens, der Friedenspolitik, die aber vergisst, dass dies geschehen ist, nicht nur in einer Zeit des Kolonialismus, sondern auch in den Versuchen, den Kolonialismus dieser Zeit zu retten und zu institutionalisieren. Denn Frankreich vertrat mit der europäischen Einigung tatsächlich koloniale Ziele. Und in Europa, in Deutschland, in anderen postkolonialen Staaten, waren diese natürlich alles andere als bearbeitet. Da beginnen wir ja gerade erst heute damit. Wir haben das also mitgenommen in unsere sozialen Logiken und in unsere Ausgrenzungsmechanismen, über die wir gar nicht nachdenken. Und das finden wir sehr problematisch.
Aber wenn ich das richtig verstehe, basiert das Projekt Europa Ihrer Meinung nach also dann weniger auf der Sicherung von Frieden, Freiheit, Demokratie, sondern eben auf Rassismus und Ausschluss. Da legen Sie die Axt ja ganz schön an den europäischen Gedanken.
Nee, es basiert nicht nur darauf. Ich würde sagen, wir übersehen die Ambivalenz aus genau beidem. Europa fundiert auf genau beiden Fundamenten. Und wir beschäftigen uns sehr stark mit dem einen, nämlich dem, das uns sehr gut gefällt, was wir auch extrem wichtig finden, die Idee der offenen Grenzen, des annähernden Europas. Darüber schreiben wir ja auch ganz klar, das ist eine wirklich progressive Idee. Das war eine tolle Idee Europas. Sie hat nur vergessen, dass man diese Außengrenzen nicht einfach so gestalten kann, wie dann ein Nationalstaat im 19. Jahrhundert, von dem man sich ja gerade als Modell entfernen will, weil er in große Katastrophen geführt hat.
Kommen wir mal auf die Flüchtlinge, die jetzt hier sind, bei uns im Land. Nun hat der Krieg in der Ukraine das Problem noch in einer anderen Weise zugespitzt. Man könnte es ja vielleicht positive Diskriminierung nennen. Die schutzsuchenden Menschen aus der Ukraine gelten als echte Flüchtlinge. Die anderen aus Afrika und dem Vorderen Orient werden sozusagen herabgestuft. Ich meine, das ist der nächste böse Widerspruch, den Sie klar benennen. Aber wir müssen uns ja auch irgendwie mal an die Auflösung dieser Widersprüche machen. Was wäre denn hier eine Möglichkeit, Herr Heinz?
Also das ist erstmal ein gutes Beispiel und das bestätigt so ein bisschen das, was Frank Wolf eben gesagt hat, dass Flüchtlinge werden eben unterschiedlich behandelt, wobei es auch unterschiedliche Situationen sind, das sehe ich sehr wohl. Wir sind ja sozusagen die unmittelbare Nachbarregion zur Ukraine, ist eine etwas andere Lage. Aber ich musste immer denken an den Satz des ehemaligen Bundespräsidenten Gauck, der gesagt hat, unser Herz ist weit und unsere Möglichkeiten sind beschränkt und ich würde das eigentlich ja umkehren. An diesem Ukraine-Beispiel kann man gut sehen, dass unsere Möglichkeiten enorm sind. Also wir konnten in relativ kurzer Zeit über 1 Million weitere Kriegsflüchtlinge aufnehmen und Berlin allein 100.000 relativ geräuschlos, solche Dinge funktionieren. Und also unsere Möglichkeiten sind sehr viel weiter, als wir denken, aber unser Herz ist, wenn man so will, eng. Und unsere Gesetze erodieren. Und die EU-Innenminister tun eben auch in den nächsten Tagen alles dafür, das Asylrecht immer weiter zusammenzustreichen. Und es gibt ja auch inzwischen offene Angriffe auf die Genfer Flüchtlingskonvention, auf die Europäische Menschenrechtskonvention und so weiter. Das heißt, wir machen uns da kleiner und enger, als wir es eigentlich könnten.
Wissen Sie, ich fand Ihr Buch so erhellend wie ernüchternd aber auch. Also diese freiheitliche, humanistische Liberalität, die hier immer mehr verdunstet, das zeigen Sie wirklich sehr, sehr intensiv. Und man merkt es ja an sich selbst, wenn man die Nachrichten hört oder im Fernsehen sieht. Ja, natürlich müssen wir den Menschen helfen, sie versorgen, aber dann immer die Frage, wo sollen sie denn alle hin? Schließlich, wo finden sie einen Platz in unserer Gesellschaft? Und die nächste Meldung ist dann, dass scharenweise Wählerinnen und Wähler zu den rechtspopulistischen Demagogen laufen, die mit Wonne ihr Öl in dieses Feuer gießen. 18% bundesweit für die AfD. Jetzt meine Güte, da verliere ich irgendwie ein bisschen den Mut. Sie nicht, Herr Wolf, Herr Heinz?
Ja, also ja, das ist sicherlich auch ein Grund, warum wir uns für dieses Buch zusammengetan haben, weil es uns da ganz ähnlich geht. Wir wollen nur sagen, da gibt es einen Grundfehler in der Logik, nämlich zu sagen, der Rechtsradikalismus würde dadurch eingegrenzt, wenn wir selbst deren Aufgaben übernehmen, nämlich die uns als Fremderscheinten nach außen zu halten. Das ist genau das Ziel dieser Rechtsradikalen unter anderem oder Rechtsextrem, in das wir eben nicht hineingehen sollten als Gesellschaft. Ich glaube, wir können, die Ukraine-Beispiel ist ein sehr schönes Beispiel auch zu sehen, gerade in solchen erfolgreichen Politiken, die ja doch extreme Belastungen auch bedeuten, kann man sehen, dass die Integrationsverhinderung, die zum Beispiel in Deutschland entwickelt wird, für Flüchtlinge einen gegenteiligen Effekt hat, nämlich die Apparate unglaublich überfordert, anstelle die Leute in die Gesellschaft hineinzuführen. Wir sehen aber zudem, dass die ganze Diskussion, wir wollen, glaube ich, grundlegend daran, geschieht vor dem Hintergrund, dass die europäische Gesellschaft ein Entweder-Oder hätte. Entweder Freiheit oder Grenzschutz. Und das stellen wir in Frage. Wir sagen, der Grenzschutz widerspricht der Idee der Freiheit und betrifft uns, weil sie das nicht garantieren können an den Grenzen. Wir müssen also zurück in die Verwaltung, in die Administration und auch natürlich an das, was besprochen war zwischen Bund und Ländern, an Methoden der Hilfe, der Verteilung der Worker on the ground.
Sozusagen. Aber nochmal zurück zu diesem Gauk-Wort. Also unser Herz ist weit, der Platz ist beschränkt. Wir drehen jetzt um. Was sagen Sie denn, Herr Wolf, einem Kommunalpolitiker oder einem verzweifelten Bürgermeister, der 500 Flüchtlinge vor den Toren hat, die unter Behelfsunterkünfte hat und seine Bürger in der Stadt laufen eben dann das Bürgermeisteramt ein und sagen, ja, wie soll denn das gehen?
Ich sage ihm als erstes, dass er absolut recht hat, den Bund einzufordern, dass er an dieser Stelle eintreten muss. Genau. Das ist der ganz wichtige Punkt. Der nächste ist, da hat er vollkommen recht damit. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, das kann man nicht nur auf die Kommunen lagen. Also so in dieser Art und Weise auf die Kommunen auslagen, wie es derzeit geschieht und die Länder. Aber viel wichtiger an der Stelle ist noch, wir leben in einer Welt, in der wir die Migration von außen nicht verhindern werden. Das ist eine ganz wichtige Grundlage. Wir können das Problem nicht als solches auflösen. Das muss tatsächlich Demokratie und die Politik demokratisch gestalten. Wir können es nur aufzeigen, und das macht die Migrationsforschung an vielen Stellen. Die Mauern werden das nicht verhindern. Wir diskutieren ja nicht ohne Grund jetzt schon Grenzkontrollen zwischen Polen und Deutschland, weil die Mauer nicht mal, die Zaunmauer, die Polen gebaut hat, nicht mehr in der Art und Weise funktioniert, wie es versprochen ist. Das klappt nicht. Das müssen wir anders angehen, nämlich zurück in die Verwaltung.
Ich hoffe jedenfalls, dass Ihr Buch Eingang in diesen gesellschaftspolitischen Diskurs findet. Vielen Dank Ihnen, Volker Heinz, Frank Wolf, für dieses Gespräch.
Danke.
Und Ihr gemeinsames Buch heißt Hintermauern, geschlossene Grenzen als Gefahr für die offene Gesellschaft, ist jetzt in der Edition Surkamp erschienen mit 187 Seiten für 18 €. Und wie vorhin schon gesagt, über dieses Thema der wehrhaften Demokratie und drumherum dreht sich auch unsere Denkfabrik in diesem Jahr hier im Programm auf vielen Foren. Schauen Sie mal online unter Denkfabrik Deutschlandfunk Kultur, da finden Sie blitzschnell alles. Was haben große Literaturstars wie Julian Barnes, Ian McEwan, Salman Rushdie, Martin Amis oder A.L. Kennedy gemeinsam? Ja, sie sind alle Briten und alle standen einmal auf der Liste der Best Young British Novelists, der besten vielversprechenden Newcomer, die von der Literaturzeitschrift Granta alle 10 Jahre ausgerufen werden. In Großbritannien ist das ein aufsehenerregendes Ereignis, weil das, siehe oben, die Namen der Zukunft benennt. Kürzlich war es wieder soweit und Beatrice Fassbender und Ulrich Rüdenauer haben sich in der Branche umgehört, wie diese Liste eigentlich zustande kommt und welche Wirkung sie entfaltet.
Die ist wirklich wichtig. Wir warten schon immer darauf. Und wenn die Liste erscheint, sehen wir zu, Bücher der AutorInnen im Laden zu haben.
Für Marie-Gabrielle Gaillard, Buchhändlerin bei Topping & Company in Edinburgh, ist es so schlicht wie ehrfürchtig die Liste. Und auch sonst dürfte fast überall in der britischen Literaturwelt klar sein, wovon da die Rede ist. Alle 10 Jahre veröffentlicht die Zeitschrift Granter ihre Charts mit 20 jungen Romanautorinnen und Autoren unter 40 Jahren, denen eine leuchtende Zukunft vorausgesagt wird. Best of Young British Novelists, kurz 20 under 40. Dazu erscheint eine Ausgabe des Granter Magazins mit Texten, die speziell dafür geschrieben wurden.
So we start about 2 years. In advance.
Etwa 2 Jahre vorher fangen wir an, rufen die Verlage auf, uns Bücher und eine Autorenliste zu schicken und dann lesen wir.
And then we read in-house.
Die erste Hürde ist es, auf die Shortlist zu kommen. Die bestehe aus 70 Namen, erklärt Granter-Verlegerin Sigrid Rausing. Alles Weitere hängt an einer exquisiten Jury, in der dieses Mal die AutorInnen Rachel Cusk, Tash Orr, Helen Oyeyemi und Brian Dillon saßen.
Wir suchen das, was wir immer suchen. Die Fähigkeit, Welten heraufzubeschwören, eine fesselnde Geschichte, überzeugende Charaktere, die Fähigkeit, etwas Reichhaltiges zu schaffen. Aber es geht auch um die Sprache, wenn die einen in Bewunderung und Staunen versetzt.
Die Aufgabe ist gewichtig. Eine Wette auf die Zukunft und zugleich die Fortführung eines Erfolgsmodells, das Granter weltweit Renommee eingebracht hat und für Verlage und AutorInnen beachtliche Auswirkungen haben kann.
Als Verlegerin finde ich das total spannend und unglaublich wichtig.
Sagt Clara Farmer, Verlagsleiterin von Chatto & Windus in London.
Es ist eine Bestätigung für unsere Arbeit und weil es nur alle 10 Jahre passiert, geht es auch um Glück. Wie alt sind die AutorInnen? Wie weit sind sie? Können die Bücher veröffentlicht werden? Wenn alles zusammenkommt, ist es unheimlich befriedigend.
Literaturpreise gibt es viele, Longlists und Shortlists inklusive. Welche Bedeutung kommt da der Granter-Liste zu?
Anders als andere Preise hat die Granter-Liste eine Langzeitwirkung. Wer es auf die Liste schafft, hat das dauerhaft in seiner Biografie stehen, auf jedem Buchcover. Bis zum Ende ihrer Laufbahn sind das Granter-AutorInnen. Und weil es in einem frühen Stadium der Karriere kommt, bedeutet das einen echten Schub.
The fact that it comes at a time when an author is often in the early stages of their career, it's a real boost.
So auch für Tom Crewe und seinen historischen Roman The New Life. Es wurden bereits etliche Auslandslizenzen verkauft, unter anderem an den Inselverlag, wo das Buch im Oktober erscheint. Tom Crewe, sagt Clara Farmer, sei durch die Auszeichnung zudem mit anderen AutorInnen in Kontakt gekommen. Andererseits bedeutet eine solche Liste auch immer den Ausschluss von KollegInnen. Und kann es nicht auch einschüchternd wirken, plötzlich als Jungstar dazustehen?
Ich finde, man sollte sich nicht schuldig fühlen oder Angst haben. Man sollte es annehmen und sich freuen.
Die diesjährige Riege ist im deutschsprachigen Raum noch größtenteils unbekannt, bis auf Natasha Brown, Eleanor Catton und Camilla Grudova, die bereits übersetzt wurden. Neu ist in diesem Jahr, dass man keinen britischen Pass mehr braucht, um zugelassen zu werden. Es reicht, im Vereinigten Königreich zu leben und auf Englisch zu schreiben.
Unsere Autoren sind jetzt außerdem etwas jünger und haben insgesamt weniger publiziert.
Zudem seien viele der eingereichten Texte ziemlich harsh gewesen, wie Rausing sagt.
Es gab eine ganze Reihe autobiografischer Romane von Autoren, die als Jugendliche zum Gangmilieu gehörten. Außergewöhnliche Romane, aber ziemlich brutal.
Gemeint sind Romane von Gabriel Krause und Moses Mackenzie oder The Young Team von Graham Armstrong, früher Gangmitglied, dann schreibender Autoverkäufer. Für sein im schottischen Dialekt verfasstes Buch hat er 300 Absagen von Verlagen kassiert. Jetzt gilt er als einer der Hoffnungsträger der britischen Literatur.
We had other writers whose work
Bei anderen AutorInnen könnte man von einem obszönen, provokativen oder schwierigen Werk sprechen. Und das nicht, weil die Texte so dicht sind oder schwer zu lesen. Sie regen zum Nachdenken an, aber auf eine für mich manchmal wirklich ziemlich schockierende Art.
Es ist der Millennial-Jahrgang, aufgewachsen mit ökonomischen und politischen Verunsicherungen, die sich auch in der Literatur niederschlagen. Gleichzeitig gibt es auch Fortschritte. So kommentierte Kay Patrick die Platzierung auf der Granta-Liste vor kurzem in der britischen Tageszeitung The Guardian mit den Worten:
Für mich als nicht-binäre Person, die ein Buch geschrieben hat, das 1983 vermutlich nicht einmal verlegt worden wäre, ist das alles ziemlich erstaunlich.
20 junge AutorInnen mit ganz unterschiedlichem Hintergrund, mit sehr unterschiedlichen Texten. Gibt es aber doch etwas, was diese Granta-Generation literarisch gesehen zusammenhält? Verlegerin Sigrid Rausing?
They're very interested in the message.
Es geht ihnen um die Botschaft, den Inhalt, das Thema und nicht darum, schöne Prosa zu schreiben. Es wirkt fast, als seien sie stolz darauf, keine schöne Prosa zu schreiben.
Pride in not writing beautiful prose.
Die Granta-Verlegerin Sigrid Rausing über die Best of British Young Novelists, die besten Jungen von der Insel. Die ganze Liste im aktuellen Granta-Magazin von all den Namen werden wir mit ziemlicher Sicherheit bald lesen.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und dann machen wir einen Ausflug nach Paris mit dem neuen Roman der jungen Berliner Autorin Anna Gien. Es ist ihr zweites Buch. Das erste hat sie zusammen mit ihrer Kollegin Marlene Stark geschrieben und damit schon Furore gemacht. So laut, so radikal, so cool, so oversexed und dabei richtig lustig kam dieser Roman daher. Jetzt also Solo Anna Gien mit Paris Rot. Das ist der Titel und für uns gelesen von Miriam C. aus unserer Lesart-Redaktion. Sie ist im Studio. Hallo.
Hallo.
In welchem Roman sind wir denn und mit wem?
Also wir sind mit ganz unterschiedlichen Figuren in diesem Roman an ganz unterschiedlichen Orten in Paris und vor allem zu ganz unterschiedlichen Zeiten. Der Roman von Anna Gien, der ist nämlich so wie ein somnambules, ein traumwandlerisches Treiben durch ganz verschiedene Szenen. Ich muss sagen, so verschiedene Szenen, dass es mir nicht immer leicht fiel, da einen Zusammenhang zwischen den allen herzustellen. Die Autorin hat sich da offenbar ganz dem Symbolismus verschrieben, also der literarischen Strömung, die ja auch in Frankreich ihren Anfang genommen, in Paris ihren Ausgang genommen hat und die sich ganz klar dagegen gewandt hat, gegen einen Sinn in der Literatur, auch gegen zu viel Alltag in der Literatur. Und es gibt bei Anna Gien eben auch so magische, fantastische Elemente und eigentlich nur eine Erzählerin, die alles so ein bisschen zusammenhält, Madeleine, die blickt am Anfang des Romans aus einem Hotelzimmer auf ein apokalyptisches Paris und sie sagt, ich weiß, dass die Welt sterben wird, ich sehe ihr zu. Und das setzt wirklich den Ton für diesen Roman, düster, fatalistisch und ja, diese ganzen Erzählungen, die dann Madeleine erzählt, da nimmt sie immer so verschiedene Gestalten an und hat so ganz verschiedene Namen dann im Laufe dieses Romans.
Du bist gerade an Rilke denken, an seinen Malte Lauritz Brigge. Die Leute kommen nach Paris, um zu leben. Ich glaube, es stürbe sich hier. Was erlebt denn diese Madeleine in Paris denn dann?
Also über Madeleine wissen wir tatsächlich gar nicht so viel. Sie will sich, sagt sie zum Beispiel, auch gar nicht erinnern, wer sie gestern war. Und sie erlebt eigentlich nicht so viel in diesem Roman. Sie träumt nur. Also alles, was wir lesen, das sind ihre Träume, sagt sie. Und in den Träumen, da gibt es dann zum Beispiel eine verwahrloste junge Frau, Grouillard, die aus ihrem Elternhaus, aus der Armut flieht und dann in einem Pariser Bordell Karriere macht, zur Chefin aufsteigt und dann eines Abends vom Balkon Paris in den Weltuntergang singt. Oder es gibt eine andere vernachlässigte Tochter, Nelly, das ist so eine riesenhafte Frau. Die Leute in ihrem Heimatdorf, die laufen schreiend weg vor Angst vor ihr. Und die flieht auch, also von ihrem kaltherzigen Vater, nur um dann aber eben am Wolfgangsee Zeugin davon zu werden, wie alle Menschen den Verstand verlieren, weil sie den blauen scheinbar unendlichen Himmel sehen. Also es sind wirklich skurrile Träume, die diese Madeleine hat. Und Anna Gien verspricht da wirklich nicht so viel. Ständig geht die Welt unter. Und immer, übrigens auch jetzt mit Anspielung eben auf den Romantitel, immer in so roten Flammen oder so rotem Feuer.
Du hast gerade den Bordellbesuch erwähnt, Miriam. Dieser erste Roman von Anna Gien, den ich vorhin erwähnt habe, der war so entschieden erotisch, also richtig provokant, pornografisch sogar. Wie ist das jetzt Paris steht ja auch im Klischee als Stadt der Liebe. Umschifft sie das oder ja, absolut. Wirft sie sich rein?
Also Klischee Stadt der Liebe, das kommt hier wirklich gar nicht vor. Mir kamen diese ganzen Frauenfiguren, das sind ja immer sehr versehrte, sehr zerstörte, verwahrloste Gestalten. Die kamen mir so ein bisschen vor wie die hässlichen Cousinen von so einer Emily in Paris, also von so einer schönen, schlanken Influencerin, die immer gut drauf ist. Also das sind hier so ganz andere, ganz abseitige Gestalten.
Symbolismus, hast du gesagt. Wie ist das literarisch, stilistisch gemacht?
Also stellenweise fand ich es richtig toll. Also manche von diesen Traumerzählungen, die sind originell, sind voller Symbole, die schweben dann so wirklich bei der Lektüre um ein. Und motivisch zieht sich zum Beispiel auch immer, weil du auch diesen ersten Roman von Anagin erwähnt hattest, das Begehren immer durch. Also eben nicht nur das sexuelle Begehren, es gibt auch oft ein Begehren nach Macht, das diese Figuren antreibt, oder nach Anerkennung, auch transzendentes Begehren nach Kunst, nach Unendlichkeit. Aber alles hier wirklich viel subtiler gemacht als diesem ersten Roman. Ich finde, der hat sich so in seiner Provokation eigentlich ziemlich schnell müde gelaufen. Und jetzt aber bei diesem zweiten Buch Paris Rot, ich muss sagen, auf die Langstrecke, und es ist ja noch nicht mal eine Langstrecke, es ist ein Roman, der hat 200 Seiten, hat das für mich alles ein bisschen wenig Zusammenhalt gehabt. Also klar, so eine gewisse Rätselhaftigkeit, die liegt eben im Konzept. Und ich glaube, das ist auch ein bewusster Gegensatz zu allen Herkunftsgeschichten, Alltagsgeschichten, die uns deutschsprachige Autorinnen so gern gerade erzählen, weißt du, am allerbesten. Aber es fällt dann eben doch auf, dass Anagin irgendwann eine große Anstrengung braucht, um dem Roman noch einen Drive zu geben. Dann kommt dann immer das noch größere Rätsel, was sie nie auflöst. Und ich glaube, das ist so ein kleiner Knacks in der Konstruktion, dass sie so ein bisschen mehr Rahmen, glaube ich, doch gebraucht hätte.
Anagin arbeitet auch als Kunstkritikerin und Kuratorin. Es gibt auf der Website des Bachmann-Preiswettbewerbs, wo Anagin in diesem Jahr demnächst lesen wird, ein sehr künstlerisches, impressionistisches Video. Sie selbst, muss man wirklich sagen, sieht phänomenal gut aus und inszeniert sich auch so zwischen so sexy femme fatale und unschuldigem Schneewittchen. Ist diese Anagin für dich, Miriam, du auch eine neue, interessante literarische Stimme und Persönlichkeit, wenn der Roman jetzt auch einen kleinen Knacks hat?
Also ich glaube, das ist auf jeden Fall wichtig, was du ansprichst mit dieser Inszenierung von der Autorin. Die ist, glaube ich, ganz klar Teil von diesem Werk. Also gerade wenn es so eine rätselhafte Literatur ist, dann hält, glaube ich, so eine starke Autorinnen-Performance, hält, glaube ich, viel zusammen. Also gibt dem Ganzen so einen Rahmen. Und ich könnte mir eigentlich vorstellen, dass jetzt beim Bachmann-Wettbewerb, wo Anagin liest und wo es ja immer auch um die Performance geht, dass sie da gar nicht so schlecht wegkommt. Sie muss ja einen unveröffentlichten Text lesen aus dem Roman. Also jetzt kann das nichts sein. Wir lernen irgendwas Neues kennen. Und ich muss sagen, ich bin gespannt. Ich werde es mir anschauen in Klagenfurt.
Ja, ich habe mal bei einer Lesung von Anagin gehört, dass sie ihr Publikum auffordert, sich gefälligst ein bisschen flotter anzuziehen und nicht einfach so daherzukommen.
Das werde ich beachten, wenn ich sie dann sehen werde in Klagenfurt.
Mal gucken, wie das in Klagenfurt dann wird. Vielen Dank, Miriam. C. über Paris Rot, den neuen Roman von Anagin, jetzt im März Verlag erschienen mit 208 Seiten für 20 Euro.
Straßenkritik.
Ich bin Romeo de Oliveira und ich mache gerade in Garmisch Urlaub. Wir sind vom Bodensee. Und ich lese gerade Thomas Mann, Dr. Faustus, und da geht es um einen jungen Komponisten und dessen Werdegang, wie er in einem kleinen Dorf in Deutschland groß wird. Es ist sehr schwere Literatur, aber generell mag ich es, wenn ich mir viel Mühe geben muss, um ein Buch durchzukriegen, und wenn man sich auch viel Gedanken machen muss dazu. Man muss dem ein bisschen Zeit geben, und es ist auf jeden Fall sehr interessant, gerade auch, weil ich selber Musiker bin und deswegen auch die Verbindung habe zu dem Komponisten ein bisschen. Und ja, das gefällt mir sehr gut.
In Garmisch-Partenkirchen treffen wir diese Woche unsere Straßenkritikerinnen und Kritiker. Den Auftakt macht Romeo de Oliveira mit diesem modernen Klassiker seine Urlaubslektüre. Ganz schön happig im Anspruch. Thomas Manns großes Deutschlandbuch, der Roman Dr. Faustus, das Leben des deutschen Tonsetzers Adrian Leverkühn, erzählt von einem Freunde. Als Fischer-Taschenbuch mit 672 Seiten erschienen. Es kostet 20 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Gähnen und Lachen sind die besten Stimmbildner. Kannst du spontan gähnen?
Nee.
Okay, also das kann man anbahnen. Und zwar stülp mal die Lippen vor, runde sie, stülp sie vor. Unterkiefer senkst du ab. Und deine Zungenspitze schließt eine Luftkugel ein, die sie quasi nach hinten transportiert.
Im Zug rückwärts fahrend schlafen. Nachts im Herbst.
Und jetzt wieder akustische Literatur von einem inzwischen sehr berühmten Österreicher, Robert Seethaler. Als Schauspieler hat er begonnen, in vielen Filmen mitgespielt, das tut er immer noch, aber den meisten Erfolg hat er inzwischen mit seinen Romanen. Der Trafikant etwa hat international Furore gemacht, dann auch als Film. Und im Frühjahr ist der jüngste Roman von Robert Seethaler erschienen, Das Café ohne Namen. Und jetzt gibt es schon das Hörbuch dazu. Tobias Wenzel hatte sich für uns angehört.
Er legte die Stirn an die Scheibe und spähte mit zusammengekniffenen Augen ins Innere.
1966 in einem ärmlichen Bezirk von Wien. Der Marktarbeiter Robert Simon blickt mit Anfang 30 in ein verwaistes Café. Der letzte Pächter hat aufgegeben. Da beschließt Simon, das Café zu übernehmen.
Es sah aus, als hätten die Wände Gesichter. Die Mauern brauchen Luft, dachte Simon. Die Fenster müssten ein paar Tage offen bleiben. Erst danach würde er streichen.
Das Hörbuch »Das Café ohne Namen« lässt einen sofort in die 60er Jahre Wiens eintauchen. Man glaubt, den Straßenteer in der Sommerhitze zu riechen und im Café mit den Menschen zu sitzen, die zum ersten Mal nach Kriegsende eine Aufbruchsstimmung verspüren. Robert Seethaler ist ein Meister im Erzeugen von Stimmungen. Aber erst durch den unprätentiösen und einfühlsamen Schauspieler Matthias Brandt entfaltet der Text seine ganze Wirkung. Gebannt folgt man den verlorenen Seelen, die Simons Café besuchen. Etwa dem alten Trinker, der sagt, er fühle sich so, als zerbrösele alles in ihm. Oder dem Ringer, der sich in die Kellnerin Mila verliebt und sich deshalb nicht mehr beim Wettkampf konzentrieren kann.
Die Abmachung war, ich hau ihn in der letzten Sekunde um, Beinschere, abklopfen und aus. Alles läuft, wie es laufen soll, es geht aufs Ende hin, nur noch ein paar Sekunden, die Leute schreien und es wäre an der Zeit. Aber ich tu's nicht, ich kann es nicht. Und da geht er auf mich los wie der Teufel und rums lieg ich auf dem Bauch. Und wieso hast du ihn nicht umgehauen? Das ist es ja eben, ich hab's nicht fertiggebracht. Weil ich plötzlich nicht ihn gesehen habe, sondern Mila.
Die beiden werden ein Paar, aber eine Totgeburt zerfrisst ihre Liebe. Matthias Brandts Stimme trägt uns souverän von Euphorie zu Drama, von Leid zu Komik. Wunderbar tragikomisch ist folgende Szene. Simon, der bei einem Unfall drei Finger verloren hat, liegt im selben Krankenhauszimmer wie ein Weinbauer. Dem ist seine Frau mit dem Traktor über den Fuß gefahren.
Jetzt ist der Fuß matsch. Aber ich mache ihr keinen Vorwurf. Er redete gerne von seiner Frau. Er erzählte von ihren Vorzügen bei der Arbeit und von ihren sagenhaften Beinen, die so fest und weiß und fein durchädert waren, als wären sie aus italienischem Marmor gehauen. Solche Beine sind ein Herrgottsgeschenk, sagte er. Oft sehe ich sie irgendwo zwischen den Weinstöcken stehen und werd ganz blöd im Kopf. Vor allem zu Mittag, wenn einem die Sonne jede Vernunft aus dem Hirn brennt. Soll ich sie jetzt vielleicht nicht mehr lieben, nur weil sie mir den Fuß zermatscht hat?
Simon selbst hat Pech in der Liebe. Und dann wird nach 10 Jahren auch noch sein Pachtvertrag für das Café gekündigt. Kein Happy End also, sondern ein realistischer Roman. Allerdings einer, der den perfekten Augenblick feiert, das Aufflackern von Glück. Wenn etwa Simon ganz zu Anfang in Vorfreude auf seine neue Aufgabe als Kaffeepächter durch Wien rennt.
Er rannte keuchend, mit offenem Mund und rudernden Armen. Der Schweiß lief ihm übers Gesicht und im Hals spürte er das harte Pochen seines Herzens. Er blinzelte gegen die Sonne und sah das Café mit seinem staubigen Gastraum vor sich, die Tische und Stühle im Dämmerlicht, die Gesichter an den Tapetenwänden. Und während er stolpernd und mit stechender Lunge weiterlief, unter der Augartenbrücke hindurch eine ausgewaschene Böschung hinab, über heiße, klackernde Schottersteine und vorbei an schwarzen Binsen und Gestrüpp, an dessen Dornen Papierfetzen flatterten, hatte er das Gefühl, er könnte ewig so weiterrennen.
Das Café ohne Namen ist ein berührendes Hörbuch, das von der Menschenliebe des Autors zeugt.
Das Café ohne Namen, der Roman von Robert Seethaler als Hörbuch. Jetzt bei Audible erschienen, digital oder auf einer CD, die 17,50 € kostet.